HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Nach so schrecklichen Attentaten wie in Berlin kurz vor Weihnachten, in Paris, in London oder nach 9/11 scheinen die Aufhebung von Datenschutzrichtlinien und Einschränkungen der Freiheit gerechtfertigt, obwohl sie vorher von vielen strikt abgelehnt wurden. Bedrohte Demokratie. In Folge 13 fragt Isabel Reifenrath, bedeutet mehr Sicherheit weniger Freiheit?
Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit, später nacheinander in sich zusammen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen und der politischen Macht. Behörden befürchten Tausende von Toten und Verletzten.
Über 3000 Menschen starben an diesem Tag. Viele beurteilen den 11. September 2001 als historische Zäsur. Die New York Times schrieb schon einen Tag danach, am 12. September 2001, dieser Tag sei
einer jener Momente, in denen die Geschichte sich teilt und wir die Welt als Vorher und Nachher definieren.
In Deutschland prophezeite die Frankfurter Allgemeine Zeitung,
es wird nichts mehr so sein, wie es war.
Waren die Terroranschläge im Jahr 2001 auch ein Angriff auf unsere Demokratie? Der 11. September 2001 veränderte nicht nur das Sicherheitsgefühl vieler Amerikaner grundlegend. Der damalige US-Präsident George W. Bush kündigte dem Terror in einer Rede kurz nach dem 11. September den Krieg an.
We're at war. There's been an act of war declared upon America by terrorists, and we will respond accordingly.
Wir sind im Krieg. Terroristen haben Amerika den Krieg erklärt und wir werden entsprechend antworten.
In der Politikwissenschaft gibt es den Begriff des asymmetrischen Krieges. Darunter versteht man die militärische Auseinandersetzung zwischen Parteien, die waffentechnisch und strategisch stark unterschiedlich aufgestellt sind.
Terroranschläge sollen die Bevölkerung verunsichern und das Vertrauen in die Regierung des angegriffenen Staates erschüttern. Terroristen können durch ihre Angriffe die Kämpfe auf das Territorium des zum Feind erklärten Landes verlagern.
Seit 9/11, wie der 11. September 2001 inzwischen oft genannt wird, wurde die äußere Sicherheitsfrage zur inneren Sicherheitsfrage. Viele Bürger weltweit stellen sich seitdem die Frage, bin ich noch sicher in meinem Staat? Wie viele andere wertet auch die Politikwissenschaftlerin Angela Marciniak den 11. September als Zäsur.
Über lange, lange Zeit war es halt so, dass äußere und innere Sicherheit relativ getrennt worden ist. Und das geht nicht mehr so, weil sich tatsächlich die Bedrohungen geändert haben. Also Terrorismus ist da natürlich irgendwie ein besonders gutes Beispiel. Der fragt nicht nach Grenzen.
Angela Marciniak ist wissenschaftliche Koordinatorin des Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit der Universitäten Marburg und Gießen. Sie sagt, wir brauchen beides, Sicherheit und Freiheit. Die US-amerikanische Regierung reagierte nicht nur außenpolitisch auf den 11. September, indem sie der Terrororganisation Al-Qaida den Krieg erklärte, sondern auch innenpolitisch. Bereits wenige Wochen nach den Anschlägen wurde ein neues Bundesgesetz vom US-Kongress verabschiedet, der sogenannte USA Patriot Act.
Die Abhörrechte der Sicherheitsbehörden werden erweitert. Hausdurchsuchungen sind auch ohne Wissen des Bewohners möglich. Der Zugriff auf Bankdaten ist erlaubt. Der Auslandsgeheimdienst CIA darf jetzt auch im Inland ermitteln.
Die Bürgerrechte sind damit enorm eingeschränkt. Auch das Grundrecht auf Freiheit ist betroffen. Ausländische Terrorverdächtige dürfen laut USA Patriot Act 7 Tage lang ohne Anklage festgehalten werden. Und das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba wurde zum rechtsfreien Raum. Manche Gefangene wissen nach jahrelanger Haft noch immer nicht, was ihnen konkret vorgeworfen wird. Sie haben keinerlei Rechte. Mit dem USA Patriot Act schufen die Gesetzgeber außerdem die Grundlage für die massenhafte Sammlung von Telefon- und Internetdaten, die 2013 der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden offenlegte. Die amerikanische Kriegserklärung gegen den Terror hatte auch Auswirkungen auf Europa. Die NATO rief nach 9/11 zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall aus. Die Terroranschläge wurden als Bedrohung für den Weltfrieden gewertet. Damit war auch Deutschland verpflichtet, den USA im Krieg gegen den Terror beizustehen. Die Reaktion des deutschen Innenministers Otto Schily kurz nach den Terroranschlägen von New York zielte aber zunächst einmal auf Beruhigung der Lage im Innern.
Nach unseren Erkenntnissen ist aktuell keine konkrete Sicherheitsgefahr in Deutschland vorhanden. Das entspricht übrigens auch der Einschätzung meiner Innenministerkollegen in anderen europäischen Staaten. Gleichwohl haben wir verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Das gilt etwa für die Flughäfen, für die Flugbewegungen selber, auch für bestimmte Einrichtungen in unserem Lande, allen voran den amerikanischen Einrichtungen.
Auch in Deutschland wurden nach 9/11 neue Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz umfasst erweiterte Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, zum Beispiel Bankdaten und Informationen des Luftverkehrs zu erfragen und Handys orten zu dürfen. 3 Jahre später verübten Terroristen im Namen Al-Qaidas auch in Europa Anschläge.
Die spanische Regierung schließt nicht mehr aus, dass islamische Terroristen hinter den Anschlägen von Madrid stecken könnten. Denn in einem Ort in der Nähe der Hauptstadt ist ein gestohlener Lieferwagen mit 7 Zündern und einem Tonband in arabischer Sprache gefunden worden.
London ist Ziel einer Serie von Terroranschlägen geworden. Die Angaben über die Zahl der Opfer gehen auseinander. Die Polizei spricht von 2 Toten, andere Quellen sprechen von bis zu 20 Toten und mindestens 185 Menschen wurden verletzt. Der britische Premierminister Blair geht von koordinierten Attacken aus. Spiegel Online berichtet, das Terrornetzwerk Al-Qaida habe sich zu den Anschlägen bekannt.
Als Folge der Anschläge in Madrid 2004 und London 2005 vereinbarte die Europäische Union, gemeinsam vorzugehen. Je näher eine Bedrohung rückt, desto intensiver wird sie wahrgenommen. In Deutschland wurde das Luftsicherheitsgesetz verschärft, nachdem 2003 ein geistig verwirrter Mann mit seinem Motorsegler über das Frankfurter Bankenviertel geflogen war und gedroht hatte, in einen der Wolkenkratzer zu steuern. Hätte eine verschärfte Sicherheitspolitik das verhindern können? Und wie soll Politik auf Ängste der Bürger reagieren? Die Politikwissenschaftlerin Angela Marciniak merkt an, dass das Sicherheitsempfinden immer relativ ist.
Niemand fühlt sich immer sicher. Wichtig in einem Staat oder in einem politischen Gemeinwesen ist eben, dass wir aushandeln, welches Maß an Sicherheit wir brauchen und auch wie wir darüber sprechen. Und das ist dann nicht mehr die Sache von jedem Einzelnen, sondern praktisch eine Gemeinschaftsaufgabe von Staat und Individuen zusammen oder Staat als Summe der Individuen, die in ihm leben.
Gerhard Donhauser ist Privatdozent am Hans-Kelsen-Institut in Wien und publiziert zu rechtsphilosophischen Themen. Er hat im Jahr 2015 ein Buch mit dem Titel »Angst und Schrecken – Beobachtungen auf dem Weg vom Ausnahmezustand zum Polizeistaat in Europa und den USA« veröffentlicht. Gerhard Donhauser sagt, der Wunsch nach mehr Sicherheit habe immer seinen Preis.
Man kann bestimmte Risiken minimieren, man sollte sich aber auch überlegen, zu welchem Preis und was dann die weiteren Konsequenzen dieses Risikominimierens sind. Also jedes Risiko zu minimieren, wird wieder andere Probleme aufwerfen, die sozusagen noch so hohes Sicherheitsstreben nicht ausgeglichen werden können in adäquater Form.
Wer sich einschließt und hofft, so sicherer zu leben als in der gefährlichen Welt draußen, zahlt dafür einen hohen Preis. Er oder sie gibt die Freiheitsrechte auf, die zu einer aufgeklärten und demokratischen Gesellschaft gehören. Kostet uns also jede Sicherheitsmaßnahme ein Stück Freiheit? Liegen in einem Staat Freiheit und Sicherheit je in einer Waagschale und werden gegeneinander aufgewogen? Die Politikwissenschaftlerin Angela Marciniak sagt, Sicherheit gegen Freiheit abzuwägen, Das mache keinen Sinn.
Zumal man Sicherheit halt auch differenzieren muss in die Sicherheit, die der Staat den Bürgern geben muss, gewährleisten muss, also diese Staatsaufgabe, und dann aber auch die Sicherheit, die wir haben gegenüber dem Staat, also unsere Abwehrrechte, die Sicherheit, dass unsere Freiheit geschützt ist. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Sicherheit ist die Bedingung der Möglichkeit, in Freiheit zu leben. Ohne gesicherte Freiheitsrechte können wir keinen Anspruch darauf erheben.
Jede Gesellschaft bestimme für sich, wie frei sie leben und welche Sicherheitsvorkehrungen sie haben wolle. Dabei spielt die Kommunikation über Freiheit und Sicherheit eine große Rolle. Die Tagesschau berichtet 2011 von einem Mordanschlag mit zwei Toten. Die Meldung kam erst gegen Ende der Sendung.
Bei einer Schießerei am Frankfurter Flughafen sind zwei US-Soldaten getötet worden. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Mann hatte vor dem Terminal 2 mehrere Schüsse auf einen Bus der US-Streitkräfte abgegeben und war geflüchtet. Kurze Zeit später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Sein Motiv ist noch unklar.
Der Täter, ein Kosovo-Albaner, tötete aus Hass auf diejenigen, die er zu Feinden des Islams erklärte. Damit hatte die Tat einen islamistischen Hintergrund. Niemals war bei der Berichterstattung die Rede von einem Terroranschlag, weil der Mann als Einzeltäter galt. Er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. In den Medien sprach man von einem Mordanschlag. Erzeugt ein Mordanschlag weniger Angst als ein Terroranschlag? Vermutlich ja. Zu den erklärten Aufgaben des Staates gehört es, für Sicherheit zu sorgen, mehr noch dafür zu sorgen, dass sich jeder Bürger, jede Bürgerin sicher fühlt. Die Marburger Politikwissenschaftlerin Angela Marciniak.
Wir brauchen eine bestimmte Abwesenheit von Gefahr oder Bedrohung und wir brauchen eine bestimmte Abwesenheit von Furcht. Und wenn das irgendwie so stimmt, dass ich morgens gerne aus dem Haus gehe, ohne jede Nacht nicht mehr schlafen zu können, um das jetzt ganz, ganz runterzubrechen, dann ist so ein gewisses Maß an Sicherheit gegeben.
Das persönliche Sicherheitsgefühl, es ist eng verknüpft damit, wie sicher ich mich in dem Staat fühle, in dem ich lebe. Jede Demokratie und ihre Freiheitsrechte basieren auf Regeln und Ordnungen. Im Jahr 2011 wurde Norwegen von einem konzertierten Anschlag erschüttert.
Norwegen ist heute Ziel mehrerer Anschläge geworden. Am Nachmittag explodierte eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo. Kurz darauf wurden Schüsse auf ein Jugendlager der Regierungspartei nahe der Hauptstadt gemeldet.
Nach dem Tod von 77 zumeist Jugendlichen hielt Norwegens Ministerpräsident Jens Stoltenberg bei einem Trauergottesdienst eine berührende Rede.
Mit den stärksten Waffen der Welt, dem freien Wort und der Demokratie, bestimmen wir in Norwegen unseren Kurs nach dem 22. Juli 2011. Es wird ein Norwegen vor und eines nach dem 22. Juli geben. Aber welches Norwegen es sein wird, das müssen wir selbst bestimmen. Es sollte ein Norwegen sein, das wir wiedererkennen. Durch die unbegreiflichen Geschehnisse, durch die Tage und Nächte, die wir seitdem durchlebt haben, ist unsere Antwort gestärkt worden. Und das wollen wir heute Abend noch einmal bekräftigen. Mehr Offenheit, mehr Demokratie, mehr Standfestigkeit und Stärke. Das sind wir. Das ist Norwegen. So bekommen wir unser Vertrauen zurück.
Mehr Offenheit, mehr Demokratie, Fasthet und Stärke. Det oss. Det Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake.
Jens Stoltenbergs Ruf nach mehr Freiheit statt Vergeltung beeindruckte die Weltöffentlichkeit. Norwegens König Harald V. lobte den Regierungschef ausdrücklich für seine Überzeugung und beteuerte, er glaube fest daran, dass Freiheit stärker sei als Angst. Eine Demokratie lebt von ihren Werten und von den bürgerlichen Freiheitsrechten. Dazu gehören
die allgemeine Handlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Brief- und Fernmeldegeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Pressefreiheit.
Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an.
Ein Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo und auf die Meinungsfreiheit in Paris im Januar 2015. Die Zeitschrift hatte immer wieder auch Karikaturen über Muslime veröffentlicht. Schon nach dem Karikaturenstreit in Dänemark veröffentlichte Charlie Hebdo als Reaktion darauf ein Sonderheft. Daraufhin wurde das Blatt vom französischen muslimischen Dachverband CFCM verklagt. Der Chefredakteur Philipp Wall antwortete damals, man habe diese Karikaturen gedruckt, damit die Meinungsfreiheit ganz klar vom Gesetzgeber definiert werde und nicht von religiösen Fanatikern. Nur 10 Monate später, im November 2015, wurde Paris erneut von einer Terrorserie erschüttert.
Entsetzen und Trauer in Frankreich und weltweit. Bei der beispiellosen Anschlagsserie, die gestern Abend Paris erschütterte, wurden nach neuesten Angaben der Staatsanwaltschaft 129 Menschen getötet. Mehr als 350 wurden verletzt, 99 Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Die ersten Detonationen ereigneten sich um 21.20 Uhr vor dem Stade de France, in dem das Freundschaftsspiel der französischen Auswahl gegen die deutsche Nationalmannschaft stattfand.
Die französische Regierung reagierte mit der Ausrufung des Ausnahmezustandes. Das heißt, Ausgangssperren, eingeschränkter Verkehr, keine Versammlungen, keine Demonstrationen.
Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich zu den Anschlägen. Präsident Hollande nannte sie einen Akt der Barbarei.
Der Rechtswissenschaftler und Philosoph Gerhard Donhauser hält den Ausnahmezustand für unsinnig. Denn ob durch den Ausnahmezustand für alle Bürger weiterer Terror verhindert werden könne, sei fraglich. Fest steht, es gab auch während des Ausnahmezustandes weitere Anschläge in Frankreich. Gerhard Donhauser:
Dann scheint das ja eher nicht zu nützen. Und es ist auch die Frage, was das nützen soll. Wenn ich jetzt Menschen überwache, auf Verdacht hin oder ihnen verbiete, im Internet zu surfen oder verbiete, bestimmte Sachen zu sagen oder bestimmte Dinge zu denken, ob das dann in der Tat zu einer Behebung des Problems führt, wage ich sehr stark zu bezweifeln.
Stattdessen würden durch den Ausnahmezustand grundlegende Verfahrensrechte verletzt, wie die Unschuldsvermutung oder das Recht auf einen gesetzlichen Richter. So bewege man sich langsam in Richtung Polizeistaat. Nur wenn die Exekutive, also die Sicherheitsbehörden wie Polizei und Nachrichtendienste, von der Judikative, also der richterlichen Gewalt, getrennt blieben, könne der Rechtsstaat funktionieren. Als Reaktion auf die Anschläge in Paris verschärfte auch Deutschland erneut seine Antiterrorgesetze. Geheimdienste und Bundespolizei erhielten weitere Befugnisse, wie zum Beispiel verstärkt Daten mit ausländischen Geheimdiensten und mit anderen Behörden austauschen zu dürfen. Außerdem darf bereits bei Verdacht heimlich ermittelt werden. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Hans-Christian Ströbele, sitzt im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages zur Kontrolle der Geheimdienste. Er klagte gegen die Antiterrorgesetze.
Das geht in vielen Bereichen zu weit, insbesondere etwa bei dem fehlenden Schutz von sogenannten Berufsgeheimnisträgern, also Ärzten, Pfarrern, Rechtsanwälten, Journalisten.
Das Bundesverfassungsgericht, das die Aufgabe hat, das Grundgesetz in Deutschland zu schützen, hat Hans-Christian Ströbele recht gegeben. Die Richter haben die Überwachungsbefugnisse des Bundeskriminalamtes wie auch die Regeln zum Datenaustausch teilweise für verfassungswidrig erklärt. Deshalb muss die Bundesregierung diese Gesetze nachbessern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach setzt sich für mehr Sicherheitsmaßnahmen ein, aber er akzeptiert die Nachbesserungswünsche des Bundesverfassungsgerichtes.
Auch wenn ich einige für bei praxisnaher Betrachtung sehr problematisch halte, beispielsweise bei der akustischen Wohnraumüberwachung. In den letzten Jahren hatten wir 3 bis 4 Maßnahmen pro Jahr. Also bei 40 Millionen Haushalte sind wir doch noch ein bisschen vom Überwachungsstaat entfernt.
Die EU-Abgeordnete Julia Reeder sieht die Gefahr, dass Geheimdienste zu mächtig werden. Hätten sie erst einmal die Befugnisse, läge nahe, dass sie sie unkontrolliert einsetzten. Die Piratin und Mitglied des EU-Rechtsausschusses Julia Reeder glaubt zudem, dass die Geheimdienste und Ermittler gar keine weiteren Abhör- und Datenzugangsberechtigungen bräuchten. Bei vielen Attentaten hätten Daten zu den Tätern vorher vorgelegen.
dann war nicht das Problem, dass nicht genug Informationen gesammelt wurden, sondern dass die Kompetenz nicht vorlag, diese Informationen sinnvoll auszuwerten, dass die Erkenntnisse nicht über Grenzen hinweg ausgetauscht wurden zwischen der Polizei in verschiedenen Ländern. Und die Problematik war letzten Endes nicht, dass die Überwachung nicht engmaschig genug war.
Die Gefahr der Überwachung werde von den Bürgern oft unterschätzt, sagt der Bundestagsabgeordnete der Grünen Hans-Christian Ströbele. Weil ja zunächst keiner spüre, wenn er abgehört oder sein Computer mit einem sogenannten Trojaner ausgeforscht werde.
Viele sagen dann, ach, kann ja doch nichts dagegen machen und mich betrifft's ja vielleicht nicht, weil ich nichts Böses tue, sondern es kommt darauf an, dass jeder Mensch einen bestimmten Privatheitsbereich behalten kann, in den der Staat keinen Einblick hat.
Schon jetzt würden ihm manche Menschen nicht mehr alles am Telefon sagen wollen, weil sie davon ausgingen, dass er abgehört werde. Wenn man sich nicht mehr traut, frei zu sagen, was man denkt, dann sei die freie Meinungsäußerung am Ende und somit die Demokratie. Hans-Christian Ströbele sagt, die Erfahrung zeige auch, dass einmal verabschiedete Antiterrorgesetze später selten zurückgenommen würden. Einige der Gesetze, die nach den Anschlägen der linken Terrorgruppe RAF Ende der 1970er Jahre erlassen wurden, gelten heute noch. Auch der Rechtswissenschaftler Gerhard Dohnhauser sieht darin eine schleichende Einschränkung und damit ein Problem für die Demokratie.
Wenn man sowas einmal hat und sowas einmal im Raum ist, im Toolkasten auch von Behörden, von Polizeibehörden, von Geheimdiensten und ähnlichen Organisationen, haben die wenig Interesse, das wieder herzugeben. Und auch von politischer Seite würde das viel Aufwand bedeuten und viel Stress bedeuten, das wieder zurückzubauen.
Ermittlungsbehörden konkurrierten durchaus untereinander und geben deshalb ungerne Kompetenzen wieder ab, sagt Gerhard Dohnhauser noch. Wolfgang Bosbach von der CDU hält es hingegen für richtig, Antiterrorgesetze nicht zu rasch wieder abzubauen.
Das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt, denn wenn der Gesetzgeber sagt, diese oder jene gesetzliche Regelung heben wir auf, es kann nichts mehr passieren, dann kann man morgen widerlegt werden. Das ist die traurige Wahrheit. Es kann schon morgen wieder ganz anders sein.
Es liegt in der Verantwortung der regierenden Politiker, abzuwägen, welche Antiterrorgesetze und Sicherheitsmaßnahmen verhältnismäßig sind.
Gerade erreichen uns Meldungen, dass es in Franken zu einem blutigen Amoklauf gekommen ist. Und dabei soll ein Mann laut Polizei insgesamt 21 Menschen mit Hieb- und Stichwaffen attackiert und zum Teil auch lebensgefährlich verletzt haben.
Im Sommer 2016 erschütterten gleich zwei Anschläge Deutschland. In Ansbach und in Würzburg ereigneten sich islamistisch motivierte Attentate. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte mit einem 9-Punkte-Plan, in dem unter anderem steht, mehr Polizisten einzusetzen, die Bundeswehr auf den Einsatz bei Terroranschlägen vorzubereiten, die geplante zentrale Stelle zur Entschlüsselung der Netzkommunikation schneller aufzubauen, noch enger mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten und den Online-Waffenkauf zu unterbinden. Aber hätte der Amoklauf in der Bahn nach Würzburg so verhindert werden können? Die EU-Abgeordnete Julia Reeder von den Piraten ist sich darüber im Klaren, dass viele Politiker nach einem Terrorangriff unter Druck stehen.
Dann ist der Druck, Sicherheitsmaßnahmen, die einfach sichtbar sind, einzuführen, relativ hoch. Also, dass man halt mehr Polizeipräsenz auf den Straßen hat. Das führt dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, etwas getan zu haben. Aber letzten Endes sind diese Maßnahmen meistens nicht zielführend.
Mehr Polizisten auf die Straße zu schicken, führe nicht unbedingt dazu, dass sich die Bürger sicherer fühlten. Es könne auch mehr Angst machen. Und je mehr Angst, desto mehr Sicherheitsmaßnahmen erscheinen legitim. Und je mehr Sicherheitsmaßnahmen, desto mehr Freiheitsrechte seien betroffen. Eine Spiralwirkung hin zu weniger Demokratie. Andererseits gilt auch, wer sich nicht auf die Straße traut, weil er sich dabei nicht sicher fühlt, dem ist es egal, dass er die Freiheitsrechte theoretisch besitzt. Das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Jeder demokratische Staat muss die Möglichkeit eröffnen, das immer wieder neu zu verhandeln.
Das hr-Info-Funkkolleg Sicherheit war das mit Folge 13 von Isabel Reifenrath. Bedrohte Demokratie bedeutet mehr Sicherheit, weniger Freiheit? Noch bis zum 15. Februar können Sie sich anmelden für die zertifizierte Funkkolleg-Fortbildung. Mehr dazu auf funkkollegsicherheit.de. Da finden Sie alle bisherigen Sendungen und viele Zusatzmaterialien. Wissenschaftlich begleitet wird das hr-Info-Funkkolleg von der TU Darmstadt.